Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Warum? Weil er kann nicht anders. Was wäre, wenn wir in das Herz eines Menschen gucken können? Ich behaupte ja immer, wir können in das Herz eines Menschen gucken. Manche widersprechen mir da vehement. Ich sage, es gibt ein paar Möglichkeiten, in dein Herz zu gucken. Erstens, über das, was du sagst. Über das, was du tust. Das offenbart dein Herz. Gottes Wort sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen, und dann eine ganze Liste. Darum, wenn wir aufeinander hören, ist das ein kleines Fenster, zugegeben ein sehr kleines, in das wir einen Blick in unser Herz tun können. Dann gibt es noch ein Fenster, das ist fast noch kleiner. Das heißt Menschenkenntnis in Kombination. Wenn man ein bisschen einander kennt, dann muss man manchmal gar nichts sagen. Und man kann einen Blick in das Herz des anderen tun. Tränen brauchen keine Worte. Ich fühlte mich in diesen Tagen dort bei dieser Willow Creek-Konferenz häufig sehr berührt. Ich weiß nicht, was los war, aber es hat mein Herz oft erreicht, was dort gesagt wurde. Was dort an Vorträgen kam, hat mich an vielen Stellen wirklich getroffen. Gott sieht das Herz an. Und das ist so herrlich, und darum habe ich dieses Lied davor gesetzt. Gott ist zu uns wie ein Vater. Aber viel mehr, als je ein Vater für sein Kind hier auf der Erde sein könnte. Denn er sieht nicht nur, was wir sagen. Er sieht nicht nur, wie wir fühlen, unsere Tränchen, sondern er sieht auch die Motivation dahinter. Und er sieht das ganze Große, in dem eben das passiert, was gerade über unsere Lippen kommt. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Diese Worte finden wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Ich möchte mit uns heute an diesem Valentinstag, der ja ein Herzenstag ist, darüber nachdenken, was braucht unsere Welt. Ich möchte das anhand von zwei Punkten tun. Gott sieht unser Herz an. Der erste Punkt, Conny, ist, du musst in die andere Richtung. Nee, die nächste Folie bitte. Und nochmal die nächste. Gott sieht das Herz an, das ist die nächste Folie. Und zwar ein Herz, mit dem Gott etwas anfangen kann. Das ist mein erster Punkt. Nun, diese Geschichte, sie steht in einem großen Zusammenhang. Lest sie bitte nach, mir reicht die Zeit garantiert nicht aus, um da ausreichend drauf einzugehen. Manche kennen diese Geschichte aber auch gut. 1. Samuel 16, Vers 7, eine ganz interessante Geschichte. Es sollte ein neuer König gesalbt werden, obwohl der alte noch lebte. Das führte zu einem riesigen Problem oder hätte führen können. Was in dieser Geschichte nicht rauskommt, weil wir einfach schnell darüber lesen, über so kleine Details, dass zwischen diesem Vers 7 und dem Zeitpunkt, wo dieser David, den der Samuel dann salben musste zum König, salben als ein Zeichen der Einsetzung in ein Amt, zwischen Salbung und Sendung liegen 20 Jahre. Auch 20 Kapitel, glaube ich. Könnt ihr mal nachzählen zu Hause. Eine Referentin hat diese Zeit beschrieben, die sagt, es ist die Dunkelkammer Gottes. Ich dachte, was ist das für ein Thema? Und es waren ja überwiegend junge Leute bei diesem Leitungskongress oder viele junge Leute, und sie hat uns natürlich ganz schön aufgezogen. Und sie hat dann so eine alte Polaroid-Kamera hochgehalten und sagte, wisst ihr noch, was das ist? Ja, es gab tatsächlich welche, die wussten das nicht mehr. Ja? Aber erstaunlich, nicht wahr, diese Entwicklung, ihr kennt noch die meisten, diese Polaroid-Kamera, ne? Ich weiß noch, was das für ein Ding war. Du drückst da drauf und du hast gleich das Foto? Na, gleich nicht. Ne? Es kommt zwar gleich raus, aber da muss man das noch eine Viertelstunde hinlegen und dann erst tut sich was. Und dann diese Filme, die heute auch kaum mehr einer hat. Die muss man in eine Tüte stecken, dann zu irgendeiner Drogerie bringen und dann hoffen, manche beten, jemand sagt, ich faste dafür, dass die Bilder auch wirklich entwickelt werden und vor allem nicht verloren gehen auf dem Weg. Das dauert mitunter 2 Wochen. Und dann kannst du sie abholen. So war das früher. Heutzutage, jemand sagte, das ist so ein Taschenfotoapparat, er meint, das ist ein Handy. Ja? Mit dem machst du ein Foto, du drückst 2 Knöpfe und du kannst es in Australien angucken. In bester Qualität. Online. So ein Film, den musste man, wenn man ihn dann in die Drogerie gebracht hat, entwickeln. Und zwar in einer Dunkelkammer. Eine Kammer, die ganz dunkel sein musste, nur ein bestimmtes Licht in einer bestimmten Frequenz gab die Möglichkeit, sich zu orientieren. Kommt Licht auf einen Film, ist alles futsch. Sie nannte es die Dunkelkammer Gottes. Das ist die Zeit, in die uns Gott manchmal steckt, damit genau das passiert. Damit aus unserem Herzen etwas wird, mit dem Gott etwas anfangen kann. David war ein junger Mann, als Samuel ihn salbte, und Samuel war nicht so ganz glücklich darüber, was er da zu tun hatte, eben aus den genannten Gründen. Zum einen lebte der König noch und zum anderen hätte er lieber jemand anders gesalbt. Lest das mal nach. Er hätte lieber jemanden gesalbt, der ihm gefiel, der ihm kompetent vorkam, der ein guter Kämpfer war, das brauchte man damals. Heute würde man mehr einen Manager suchen oder jemanden, der Autorität hat, der eine Persönlichkeit bietet. Diejenigen, die in Spanien ständig leben, die wissen noch, was das für ein Drama war, als wir einen neuen König bekamen. Nicht wahr? Mir sagte das jemand, so, als ich unterwegs war, er sagt, du, weißt du schon, wir haben einen neuen König? Ich sage, klar, natürlich, wir haben einen neuen König. Ja, aber stimmte. Und er hatte schwer, bis heute, seinen Platz auszuführen. Diese Zeit, wo so ein Film 9 chemische Prozesse durchläuft, damit er entwickelt wird und aus dem Bild, was man mit diesem Fotoapparat gemacht hat, ein Bild wird, das man ausdrucken kann, um es an die Wand zu hängen oder an ein Fotoapparat, das braucht Zeit. 9 Prozesse muss es durchlaufen. Prozesse der Entwicklung in dieser Dunkelkammer. Lieber Gottesdienstbesucher, Valentinstag ist ein Herzenstag. Ich möchte mehr das Herz als die Blumen betonen heute. Ein Herzenstag, wo es um unser Herz geht. Ein Herz, was Entwicklung braucht. Manche von euch fühlen sich vielleicht, Herr, warum bin ich so lange in so einem Tief? Warum bewegt sich nichts in meinem Leben? Ich kann dir sagen, lieber Gottesdienstbesucher, du bist in der Dunkelkammer. Und damit aus diesem Bild etwas werden kann, damit es ein Herz wird, mit dem Gott etwas anfangen kann, musst du diese Zeit aushalten. Es hilft nichts, dass wir auf einmal die Tür öffnen und denken, wir wollen mal ein bisschen mehr Licht geben dazu, damit es schneller geht. Das wird genau das Gegenteil bewirken. Ein Herz, mit dem Gott etwas anfangen kann. Dieser neue König, Samuel, machte sich nach Bethlehem auf. Gott hatte ihn dahin geschickt. Und Samuel hatte keine klaren Vorstellungen, was das für ein König sein sollte. Nicht, was Gottes Sicht war. Er selbst hatte ganz klare Vorstellungen. Einer, heute würden wir sagen, der medienwirksam rüberkommt. Gefragt ist, was Eindruck macht. Das ist gefragt in dieser Welt, nämlich das, was vor Augen ist. Oh, wir können ganz schön blenden mit guten Klamotten, mit einem guten Aussehen, vielleicht auch mit dem, was wir besitzen. Aber der Herr, er schaut das Herz an. Was vor Augen ist, das ist eben nur oberflächlich und gibt nur den oberflächlichen Eindruck, worauf es ankommt, das ist unser Herz. Und Gott kennt unser Herz. Er weiß ganz genau, worauf es ankommt. Er weiß ganz genau, was für ein Herz es sein muss, damit er es brauchen kann und damit er es segnen kann. Gott lässt sich nicht blenden von unserem Äußeren. Er lässt sich nicht blenden von dem, was wir tun. Er schaut viel tiefer. Nun, wir lesen von diesem David, auch er sah gut aus. Das war kein Schaden. Dem Samuel ist das aufgefallen. Er war also äußerlich attraktiv. Aber er war aus Samuels Sicht viel zu jung. Aber Gott sagte, diesen Mann brauche ich. Ich brauche ihn und ich muss ihn vorher formen. Diese 20 Jahre, die sind wichtig. Ein zweiter Punkt. Ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt. Was heißt das überhaupt? Das heißt zum einen, dass wir begreifen, wer ist Gott und was wir an ihm haben. Ich weiß, dass viele dieses Lied sehr lieben, was wir vorhin gesungen haben. Du bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Und ihr habt es alle gemerkt. Es ist im Grunde das Vaterunser, was wir da gesungen haben und mit dem wir unsere Gebetszeit im Grunde abgeschlossen haben. Wir erkennen Gott, er begegnet uns wie ein Vater, ein guter, ein gütiger Vater seinem Kind begegnet. Aber da gibt es auch andere Seiten. Für manche ist es sehr erschreckend zu begreifen und zu erkennen, wie ist Gott, worauf legt er Wert? Den können wir nicht hinters Licht führen. Dem können wir nichts vormachen. Ihm entgeht kein böser Gedanke. Und manche denken an das Gebet, das der Psalmist betet, schaffe mir Gott ein reines Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich ein böses Herz habe und leite mich auf ewigen Wegen, um das abzukürzen. Ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt. Ich weiß, wir haben in unserer Mitte viele Leute, deren Wunsch ist das. Sie möchten, dass Gott über ihr Leben regiert. Sie möchten ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. Und sie beten darum, dass Gott sie leitet. Sie beten darum, dass Gott ihr Herz verändert. Das, was dort so an Bösartigkeiten schlummert, dass das eben durch diese Dunkelkammer hindurch verändert wird, transformiert wird in das Bild, was Gott von uns hat und wohin wir reifen sollen. Vor ein paar Jahren fiel mir eine kleine Statistik in die Hand. Ich war sehr überrascht. Da lese ich, ein namhaftes Unternehmen hat Untersuchungen durchgeführt und festgestellt, dass jeder Deutsche alle 8 Minuten lügt. Also hier sind ja auch mehrheitlich Deutsche an, die Heidi lacht, ich glaube, bei ihr sind es nur 6, oder? Also, mich hat das erschreckt. Alle 8 Minuten, sagen wir alle 10 Minuten, das habe ich mir durchgelesen. Und dann habe ich es ein bisschen verstanden. Zuerst dachte ich, das kann nicht sein, aber heute bin ich überzeugt, dass es genau so ist. Ein paar Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Friseur. Manchmal braucht man das, ne? Und ich habe da so einen Friseur, da muss ich mich extrem beherrschen. Er schneidet gut, aber immer zu kurz. Ich kann sagen, was ich will. Im Winter habe ich es nicht gern so kurz. Ich sage, nicht so kurz, nur nachschneiden. Und wenn ich dann hochgucke in den Spiegel, denke ich, okay. Was sage ich jetzt, wenn er sagt, und sind Sie zufrieden? Wenn ich ihm jetzt sage, das ist zu kurz, das würde ja nichts mehr nützen, oder? Soll er sie mir wieder dran kleben? Also sage ich im besten Falle, wenn ich mich beherrschen kann, nichts. Mach so, irgendwas, ne? Ich möchte ja nicht lügen, aber er erwartet eigentlich, dass ich sage, Dankeschön, das haben Sie gut gemacht. Ich bin überzeugt, die meisten sagen es. Weihnachten liegt hinter uns. Ostern liegt vor uns, manche merken es nicht, aber wir sind mitten in der Fastenzeit. Wir gehen nachher trotzdem zum Chinesen. Ne? Genau. Zu Weihnachten, da kommen die lieben Verwandten zu Besuch. Ist noch nicht so lange her. Ne? Schön, dass ihr da seid. Super, dass wir uns wieder mal sehen. Aber eigentlich sind wir heilfroh, wenn sie wieder weg sind. Und? War das gelogen? Nun besteht die berechtigte Hoffnung, dass die Quote mit den 8 Minuten bei Christen ein bisschen besser ausfällt. Aber wie ist das, wenn wir uns hier im Gottesdienst treffen? Gottes Wort sagt, dass wir einander achten und lieben sollen. So begrüßen wir uns also freundlich mit einem Lächeln im Gesicht. Aber ist die Freundlichkeit auch ehrlich? Oder nur höflich? Wir merken den Unterschied, nicht wahr? Merken wir als Christen, wie dieses Wort, Gott sieht das Herz an, ganz weit in unseren Alltag hineinreicht? Wir können uns fast jede Minute fragen, ob das, was wir sagen oder das, was wir tun, wirklich das ist, was wir in unserem Herzen empfinden. Auch wir Christen, wir sind häufig perfekte Schauspieler und Maskenträger. Zugegeben, man kann darüber nachdenken, ob ein Zusammenleben zwischen Menschen überhaupt noch funktionieren würde, wenn wir ganz offen und ehrlich genau das sagen würden, was wir gerade denken und empfinden. Würde das klappen? Gott sieht unser Herz an. Er sieht ganz genau, wie wir es meinen. Wenn wir diesen Vers ganz ernst nehmen, dann stellt er unsere Denk- und Lebensweise auf den Kopf. Dieses Wort Gottes, es fordert eigentlich Konsequenzen von uns. Haben wir ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt? Ich möchte das an drei Beispielen abschließend verdeutlichen. Ich habe bewusst ein Beispiel gewählt als erstes, was in unserer Gemeinde leider gar nicht vorkommt. Da wird ein Jugendgottesdienst geplant. Haben wir noch nie gemacht. Die jungen Leute, sie haben also alle fleißig geprobt und alles war bestens vorbereitet. Dann wird auch ein kleines Theaterstück aufgeführt. Und eine Mitarbeiterin gibt also eine kurze Erklärung ab und folgender Satz fällt. Sie sagt, wir sind stolz darauf, dass wir das so in kurzer Zeit alles einüben konnten. Und wir machen die Aufführung jetzt zur Ehre Gottes. Aha, was jetzt? Stolz auf sich selbst oder zur Ehre Gottes? Ihr merkt, ich überzeichne bewusst ein bisschen, damit wir die Richtung erkennen. Ungewollt hatte die junge Frau über ihre wirkliche Motivation Auskunft gegeben. Dieser Tanz oder dieses Theaterstück, er war womöglich mehr für das eigene Ego gedacht als zur Ehre Gottes. Dabei will ich den jungen Leuten überhaupt keinen Vorwurf machen. Zu oft muss ich feststellen, es geht mir kaum anders. Und Jesus sieht das ganz genau. Und dann stutzt er mich zurecht. Und dann muss ich eine Zeit in diese Dunkelkammer. Oh, was passiert mit meinem Herzen? Denn Gott sieht mein Herz an. Ein zweites Beispiel. Das habe ich gelesen, nicht selbst erlebt. Da macht sich ein Christ auf, um in Japan eine christliche Gemeinde zu besuchen. Die Christen dort, denen war es ein ehrliches Anliegen, ihre Verwandten und Freunden mit dem Evangelium zu erreichen und sie für Jesus zu gewinnen. Das Christentum ist dort nicht Staatsreligion und sie haben ein Riesenevent geplant. Mehrere hundert Sänger und Sängerinnen, mehr als ein Dutzend Musiker haben sich zusammengetan, um ein Konzert in Tokio zu veranstalten. Es wurde monatelang geübt. Aus ganz Japan kamen sie zusammen. Da kamen sogar Leute aus Thailand, aus China und den USA, um zu proben. Und sie haben nichts Geringeres geprobt als den Messias von Händel. Und jeder Chor weiß, das ist ein Werk, das kann man nicht so gerade mal aus dem Ärmel schütteln. Ne? Hier wird ja zu Ostern in unserem Konservatorium hier in Torrevieja immer gegeben. Kann ich nur empfehlen, da jetzt schon mal eine Karte zu reservieren. Eine riesige Halle, die größte. Sie wurde in Tokio gemietet, war wahrscheinlich noch ein bisschen größer als die TUI Arena dort in Hannover. Dort haben 10.000 Leute Platz und die war gut gebucht. Hier waren deutlich mehr drin. Und sie war auf den letzten Platz besetzt. Und dieses phänomenale Konzert ging über die Bühne, wurde im Fernsehen übertragen, und als der Dirigent dann den letzten Takt abgewunken hatte, Totenstille. Kein Beifall, keine Bravo-Rufe, irgendwie unnatürlich. Die Christen, sie hatten beim Einlass darauf hingewiesen, dass sie nur zur Ehre Gottes singen und daher keinen Beifall wünschen. Und das haben sie ernst gemeint. Mich hat das berührt. Ich habe nichts gegen Beifall, nicht nach einer Predigt, aber nach einem guten Musikstück, nach einem Konzert, eigentlich ein Muss. So ähnlich wie das Trinkgeld nach einem guten Essen. Lieber Zuhörer, Hand aufs Herz. Tut uns ein bisschen Lot und Beifall nicht ganz gut. Das ist auch völlig in Ordnung, nebenbei. Aber die Sänger dort in Tokio, sie haben das wirklich auf die Spitze getrieben. Sie haben ihr Herz geprüft und dann eine radikale Maßnahme getroffen. Hat mich sehr beeindruckt. Ein letztes Beispiel. Praxisnah, aber nicht aus dieser Gemeindepraxis bisher. Ein reines Gedankenspiel, zu dem ich Sie einladen möchte. Sie oder ihr, die ihr Mitglieder hier in Torrevieja seid, oder ihr, die ihr Mitglieder in einer anderen Gemeinde in Deutschland seid, denkt an eure Gemeinde. Überlegen wir mal, wie würden wir unsere Gemeinde am besten darstellen, wenn wir einen neuen Pastor suchen, um sie dem Neuen möglichst schmackhaft zu machen. Nun, wie würden wir das machen? Was würden wir ihm zeigen bei seinem Antrittsbesuch? Wenn man jetzt ein Blatt auf den Tisch legen würde, könnte man aufschreiben und zeigen, was alles läuft. Ihr habt vielleicht eine Jugendgruppe. Ihr habt einen oder mehrere Chöre. Vielleicht habt ihr Kindergottesdienst. Wir haben Hauskreis am Dienstag, wir nennen es Gesprächskreis. Eine soziale Arbeit könnte man aufzeigen. Dann habe ich mir überlegt, wie ich als Pastor darauf reagieren würde. Vielleicht hätte ich gefragt, trefft ihr euch auch zum Gebet? Wie viele Leute kommen zum Gebetskreis? Wie viele Männer und Frauen habt ihr, die einen Besuchsdienst machen, die ich anrufen könnte und sagen könnte, hör mal, fahr mal in das Krankenhaus hier in Torrevieja, auf Zimmer 327 liegt jemand, der auf deinen Besuch wartet. Du kennst ihn nicht, geh rein, stell dich nett vor und verbringe eine Zeit mit ihm. Gibt es solche Leute? Ist das nicht der Reichtum einer Gemeinde, was im Stillen und im Verborgenen geschieht? Was gar nicht so offensichtlich vor Augen ist, sondern was Menschen machen, die in ihrem Herzen vor Liebe für den Herrn brennen und oft unbemerkt von allen anderen mit ihrem Herzen eben für andere da sind. Ein Herz, das sich Gott zur Verfügung stellt. Gott macht sich nicht viel aus Äußerlichkeiten. Für ihn ist entscheidend die Motivation, die dahinter steht. Ich schätze diese Gemeinde hier in Torrevieja deswegen sehr. Wir sind in vielen Bereichen nicht so professionell, wie ich es mir manchmal wünsche. Aber ich erlebe, dass hier Menschen unterwegs sind, die das, was sie können, von Herzen gern geben. Und Gott sieht das Herz an. Dieser Kongress von Willow Creek, der war höchst professionell. Das war besser als alles, was ich in meinem Leben je gehört habe, was Musik angeht, was Show angeht, was den Einsatz von Medien angeht. Wir haben dort Redner gehabt, die coachen Firmen wie Apple und Oracle. Habt ihr gewusst, dass Bill Hybels den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, über 8 Jahre jeden Monat geistlichen Beistand geleistet hat? Als er das sagte, kam die nächste Bemerkung: Ja, ich weiß schon, was ihr denkt, das hat nicht viel gebracht. Kann man so nicht sagen. Das sind Menschen, die haben es echt drauf. Die sind gut. Die sind extrem erfolgreich. Ich möchte keinem von ihnen unterstellen, dass sie nicht mit dem Herzen dabei waren. Aber wer es eben nicht so gut kann, der ist bei Gott genauso gefragt. Denn hier zählt die Herzensangelegenheit und dann erst die Qualität. Wenn es von Herzen kommt, dein Gebet, dann ist dein Gebet hier genau richtig am Platz. Nicht, wenn die Worte perfekt gewählt sind oder gar abgelesen. Darum machen wir diese Zeit der Stille und des Gebets. Wir machen sie und geben Raum eben auch für das Gebet aus der Stille des Herzens. Diejenigen, die sich nicht trauen, ein lautes Gebet zu sprechen. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? Gott hat trotzdem jedes Wort verstanden. Gott sieht das Herz an. Und so wollen wir in diese Woche gehen, die mit einem Valentinstag beginnt. Von ganzem Herzen wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag. Der geht jetzt zu Ende. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Eine Woche, wo ihr euer Herz in Action und zum Einsatz bringen könnt. Wo ihr auf Menschen trefft, die das Gleiche euch gegenüber tun. Ich möchte mit einem kurzen Beispiel abschließen. In dieser Gruppe gestern aus Denia haben einige mitgekriegt, dass es mir in der Woche gesundheitlich nicht gut ging. Grippe. Und dann hatten wir auch noch Plätze, ungefähr doppelt so hoch wie dieser Raum, ganz oben in der TUI Arena. Und dort wird nur im Stehen gesungen. Wenn du sitzt, siehst du gar nichts. Ich stand immer so. Kreislauf, ne? Und die Höhe. Dass wir zurückflogen von Hamburg, da fragte mich jemand: Du, wo sitzt du? Ich sage, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich gucke drauf, oh nein, Reihe 33. Reihe 33 ist die Reihe, wo es nur noch einen Stuhl dahinter gibt. Das ist der, wo man die Tür zumacht, wenn man drauf sitzt. Das ist die letzte Reihe. Das ist die Reihe, wo das Fliegen am empfindlichsten ja wahrgenommen wird. Und die Schwester, sie guckte auf ihr Ticket und sagte: Wollen wir nicht tauschen? Ich setze mich gerne ganz hinten, du sitzt in der Mitte. Versteht ihr, was ich meine? Das hat mein Herz berührt. Sie hat gewusst, dass ich Flugangst habe, dass ich nicht so fit drauf bin, und sagt: Du, mir macht das auch was aus, aber ich tausche mit dir. Gott sieht das Herz an und der Mensch leider nur, was vor Augen ist. Und trotzdem haben wir diese Chance, wenn wir in dieser Dunkelkammer Gottes aushalten, dass unser Herz verändert wird. Gottes Wort sagt: Ich will aus deinem steinernen Herz wieder ein fleischernes machen. Eins mit Gefühlen. Und ich will euer Herz, das von Sünde blutrot ist, wieder schneeweiß machen. Das wollen wir, nicht wahr? Das haben viele von uns erlebt. Und wer das so noch nicht erlebt hat, der hat die Chance, das zu erleben heute. Es kommt aufs Herz an, an diesem Valentinstag. Lass uns stehen und so diesen Gottesdienst mit einem Gebet abschließen. Lass uns einen Moment der Stille nehmen, wo ihr in einem stillen Gebet Antwort geben dürft auf das Gehörte. Gott, er sieht das Herz an. Und vielleicht können wir uns für diese nächste Woche vornehmen, dass wir einmal mit einem etwas offeneren Herzen und mit ein bisschen weniger Schau einander begegnen. Mal gucken, was dann passiert. Herr, du siehst in unser Herz, gerade jetzt in diesem Moment. Und du siehst alles. Du siehst die Narben dort, die irgendwie nicht so wirklich heilen wollen. Und du siehst auch die ganz offenen Wunden noch. Da, wo wir verletzt worden sind. Da, wo wir nicht miteinander zurechtgekommen sind. Da, wo immer wieder was Neues dazukommt. Herr, du bist der Herr, der Arzt ist und du willst unser Herz heilen. Du siehst Trauer und du siehst Not und du willst dem begegnen. Du willst uns begleiten durch diese Zeit der Entwicklung. Ach, ich möchte für jeden von uns bitten, dass du das aus unserem Herz machst, dass es ein Herz ist, das du gebrauchen kannst. Hier an der Costa Blanca, hier wo wir unterwegs sind, in unserem Umfeld und in unserem Bekanntenkreis. Ein Herz, das wirklich nur dir gehört. Dazu gib Gnade. Herr, das wird uns glücklich machen. Das wird uns den Frieden geben und die Zufriedenheit, nach der wir suchen und nach der wir uns ausstrecken. Herr, du siehst den Weg, den jeder von uns in dieser Woche gehen wird. Ich bitte darum, dass du uns begleitest. Ja, noch mehr, dass wir auf dich schauen, auf deine Begleitung trauen, dass wir nach dem Weg fragen, der gut ist für uns. Herr, wenn du uns Menschen in den Weg stellst, die uns ihr Herz ausschütten wollen, dann gib die Ruhe und die Gelassenheit, zuzuhören. Dann gib die Größe und die richtigen Worte des Trostes, die wir dann brauchen. Herr, und wenn wir jemanden brauchen, dem wir unser Herz ausschütten wollen, dann schenk uns jemand, dann stell uns jemand in den Weg, der genau dazu bereit ist. Und sonst dürfen wir zu dir kommen. Zu dir, der du bist wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Danke dafür. Amen. Amen.